Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
That's never happened before in terms of a yearly average global temperature.
Im Mai 2023 wendet sich die Weltorganisation für Meteorologie an die Öffentlichkeit. Die nächsten Jahre werden neue Hitzerekorde mit sich bringen, warnt die Untergliederung der Vereinten Nationen.
So we are heading into unprecedented territory, to temperatures we simply haven't experienced before,
warnt Adam Scaife, der Chef der Wetterbehörde Großbritanniens. Weltweit sind die Durchschnittstemperaturen so hoch wie nie.
And the impacts will be equally unprecedented.
Die Welt müsse sich vorbereiten, sagen die Meteorologen, auf Hitzewellen und Dürren, auf Stürme und Überflutungen und auf deren Folgen für Leib und Leben. Der Klimawandel verändert das Auftreten von Krankheiten von Grund auf und belastet die Gesundheit der Bevölkerungen. Auch in Deutschland. Ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Können wir uns überhaupt ausreichend vorbereiten?
Wir haben nicht eine plötzliche Katastrophe, die ganz stark einem ins Gesicht springt, sondern die Menschen sterben still und leise und schleichend. Das ist ein Schlüsselthema und es wird uns über Jahrzehnte beschäftigen. Es wird nicht mehr weggehen.
Die Häufung an älteren Patienten, die man halt in dieser Hitzephase in der Notaufnahme gesehen hat, das fand ich schon wirklich heftig. Wir haben da ein Problem. Es wird nicht besser werden. Wir erwarten mehr Hitzeperioden. Wir erwarten hohe Luftfeuchtigkeiten. Und ich glaube einfach, dass die Patientenzahlen ansteigen werden. Und das ist natürlich schon erschreckend. Und deswegen ist es aktuell an der Zeit zu handeln.
Da müssen Maßnahmen ergriffen werden, dass die grundsätzliche Ursache, also die Treibhausgasemissionen, reduziert werden. Damit würde man es natürlich auch schaffen, die damit verbundenen Gesundheitsgefahren zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite braucht man natürlich die Anpassungsmaßnahmen.
Diagnose: Klimawandel. Wie die ökologische Krise unsere Gesundheit bedroht. Ein Feature von Matthias Becker.
Mannheim in Baden-Württemberg, dort, wo Rhein und Neckar zusammenfließen. Mit gut 300.000 Einwohnern eine mittlere Großstadt, geprägt von Handel, Chemie und Metallindustrie. Die Mannheimer Innenstadt ist dicht bebaut, eingeschnürt von einem vierspurigen Ring. Die Straßen sind eng. Grünflächen und Parks sind rar. In den Sommermonaten speichern Stein, Asphalt und Beton die Hitze und über der Stadt liegt eine Glocke aus Dunst und Staub. So wie im Sommer 2022. Am 1. August lag die Tiefstemperatur bei 20 Grad. Am 4. August wurde ein Spitzenwert von 38,4 Grad gemessen. Der Rhein, der mitten durch das Stadtgebiet fließt, verwandelte sich in ein dünnes, warmes Rinnsal. SWR-Reporter Thomas Mildner berichtete von einer Badestelle.
38 Grad hier am Rhein, über 40 Grad in der Mannheimer Innenstadt. Klar wollen da alle irgendwie raus und hier am Strandbad etwas Abkühlung bekommen. Aber selbst der Rhein, der schwitzt mittlerweile. Über 26 Grad beträgt die Wassertemperatur und damit liegt sie im kritischen Bereich.
Weil das Wasser bei solchen Temperaturen zu wenig Sauerstoff enthält, erstickten Fische und Krebse. Kraftwerke und Industrieanlagen konnten aus dem Fluss weniger Kühlwasser entnehmen. Sie mussten zeitweise gedrosselt werden.
Und deswegen wäre ein Ende dieser Hitze so, so wichtig. Aber die scheint im Moment überhaupt nicht in Sicht. Denn nach den kurzen Gewittern heute Nacht wird es morgen und in den kommenden Tagen bis zum nächsten Wochenende weiterhin hochsommerlich bleiben.
Und so blieb es den ganzen August über. In dieser Zeit regnete es so gut wie nicht. Kurze Gewitterschauer verdampften auf dem heißen Stein. Eine Belastungsprobe für die Einwohnerschaft. Ventilatoren und Klimaanlagen in den Baumärkten waren ausverkauft. Wer konnte, flüchtete aufs Land oder in die Vorstadt. Maren Reichel ist eine angehende Ärztin in Mannheim.
Ich für meinen Teil bin ja ausgebildete Rettungssanitäterin, bin damals auch während dem Sommer gefahren. Und das ist schon Wahnsinn, wie viele Patienten mit einer Exsikose zum Beispiel kommen. Also Patienten haben zu wenig getrunken, sind dehydriert. Ich würde beinahe sagen, jeder Zweite hat eigentlich diese Diagnose oder zumindest Nebendiagnose.
Während des Rekordsommers arbeitete die 24-jährige Mannheimerin auch eine Weile im städtischen Klinikum.
Die Häufung an älteren Patienten, die man halt in dieser Hitzephase in der Notaufnahme gesehen hat, das fand ich schon wirklich heftig. Und viele jüngere Patienten, die sich dann mehr dazu geäußert haben, haben einfach aufgeatmet, als sie in die eine klimatisierte Notaufnahme gekommen sind. Ein Patient hat mir erzählt, dass er es einfach daheim auch nicht mehr ausgehalten hat, dass er halt in einer Dachgeschosswohnung lebt und jetzt schon länger beim Kumpel übernachtet hat und so weiter. Das ist natürlich einfach eine starke Belastungssituation.
Hitze wirkt auf Menschen unterschiedlich. Sie ist schwer auszuhalten, wenn der Körper die Wärme noch nicht oder nicht mehr ausreichend regulieren kann, bei Neugeborenen und Älteren. Auch Schwangere und Menschen mit Erkrankungen der Niere, der Lunge und des Herz-Kreislauf-Systems halten Hitze schlechter aus als die übrige Bevölkerung.
Also es sind häufig Menschen, die einem im Kopf bleiben, wo man denkt, oh Gott, waren die jetzt wirklich ausreichend versorgt tatsächlich? Also ich meine, Mannheim ist ja doch ein ordentlicher Ballungsraum und es gibt eben nicht nur die gut betuchten Menschen. Und dann halt eben auch bei knappen 40 Grad in einer Dachgeschosswohnung wird es wirklich wahnsinnig heiß. Sowohl für Patienten, die dann halt eben mehrere Tage dort vielleicht auch nicht rauskommen, sind vielleicht immobil. Aber auch wenn man unter den Bedingungen schon mal gearbeitet hat, dann merkt man, wie anstrengend das halt eben auch ist und was für körperliche Auswirkungen das mit sich bringen kann.
Unser Körper hält die Temperatur im Innern in einem engen Korridor um 37 Grad. Bis zu einer gewissen individuell unterschiedlichen Höhe beeinflusst Wärme viele körperliche Funktionen positiv. Droht die Kerntemperatur über einen kritischen Wert zu steigen, beginnen wir zu schwitzen und die Blutgefäße weiten sich. Bei Vorerkrankten ist dieses Kühlsystem weniger leistungsfähig. Wenn nicht ausreichend getrunken wird, verdickt sich das Blut. Damit steigt das Risiko für kleine Blutgerinnsel.
Deswegen kommt es auch an so heißen Tagen oder halt im Verlauf dann zu mehr Herzinfarkten oder auch zu mehr, man spricht von Nierenarterienstenosen. Eine Stenose ist eine Verengung eines Gefäßes, weil halt eben dort auch sich Gerinnsel bilden. Schlaganfälle, also im Endeffekt überall, wo ein Gerinnsel sich halt eben festsetzen kann. Die Sauerstoffversorgung des Herzens ist nicht sonderlich gut. In der Niere kommt weniger an, weil einfach das Volumen quasi im Körper fehlt und so weiter. Alles, was schon vorbesteht, kann letztendlich sich dann natürlich verschlechtern.
Maren Reichel ist bei Health for Future aktiv. Die bundesweite Initiative von Beschäftigten im Gesundheitssystem will Bewusstsein für das Problem schaffen und die Bevölkerung besser schützen.
Ich bin einfach schon immer auch ein gesundheitsbewusster oder auch naturverbundener Mensch gewesen. Und dementsprechend war das dann für mich irgendwie naheliegend, dass ich mich doch ganz gerne jetzt engagieren würde. Wir als Berufsgruppe müssen da unseren Teil leisten, dass wir einfach besser gerüstet sind.
Der Marktplatz in Mannheim ist wie vieles in dieser Stadt quadratisch. Genau in der Mitte steht ein Denkmal. Die Straßencafés und Eisdielen sind auch an einem Wochentag gut besucht. Durch die angrenzende Fußgängerzone rollen Straßenbahnen. Carsten Brüggemeier führt durch das Mannheimer Zentrum. Er ist beim Gesundheitsamt der Stadt zuständig für gesundheitsbezogenen Umweltschutz.
Das hier jetzt der Marktplatz, der sieht doch eigentlich ganz hübsch aus.
Das Problem ist, dass der Platz stark versiegelt ist und dass er sich natürlich auch aufheizt. Und wenn der Platz sich aufheizt, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Wohnbebauung außenrum aus, sodass einfach nachts hier durch die versiegelte Fläche auch Wärme abgegeben wird und also eben keine wirkliche Abkühlung stattfindet. Und das ist bei solchen Innenstadtflächen einfach das Problem.
Fachleute sprechen von städtischen Hitzeinseln und tropischen Nächten, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt und erholsamer Schlaf fast unmöglich wird. Carsten Brüggemeier läuft weiter bis zum stark befahrenen Ring um die Innenstadt.
Man merkt natürlich, dass die Luftbelastung in der Innenstadt wesentlich höher ist, weil es auch gerade an einer Hauptverkehrsstraße ist, was auch die Feinstaubbelastung angeht. Und es ist schon eine recht hohe Belastung. Aber auch gerade, wenn es eher windstill ist und an heißen Sommertagen, merkt man das natürlich dann auch noch mal stärker, als wenn hier eine gute Durchlüftung ist.
Bei Hitzewellen leidet die urbane Bevölkerung stärker unter der Luftverschmutzung. Und in kleinen Wohnungen, in denen sich die Wärme staut, lässt es sich schlechter aushalten als in einer großen Wohnung am Stadtrand oder in der Nähe eines Parks. Meistens öffnen die Bewohner nachts die Fenster. Bei einer hohen Schadstoffbelastung der Luft ist genau das problematisch. Hitzestress ist keineswegs die einzige Folge der klimatischen Veränderungen.
Zieh mal ein Jäckchen an.
Auf der Jagd nach der Tigermücke.
Auf der Jagd nach der Tigermücke, ja.
Ketsch am Rhein, 20 Kilometer von der Mannheimer Innenstadt entfernt. Der Parkplatz des Friedhofs der kleinen Gemeinde. Hans Jerentrup nimmt aus dem Kofferraum seines Autos eine lange Metallspritze, die in einen Gummischlauch übergeht. Der Schlauch ist mit einem Plastikbehälter verbunden, den sich der Biologe umschnallt. Hans Jerentrup betritt den Friedhof, schaut sich kurz um und geht dann zielstrebig auf ein Grab zu.
Ich zeige Ihnen hier gerade mal so auf den ersten Blick. Das ist eine Blumenvase und die ist in einem Übertopf drin und der Übertopf behält das Wasser. Und da würde ich dann in diesem Fall einen ganz kurzen Spritzer reinmachen. Dann sind da für die nächsten 2 Wochen sicher keine Tigermücken mehr drin.
Hans Jerentrup arbeitet für die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz KAPS. Der gemeinnützige Verein bekämpft schon sehr lange die heimischen Stechmücken entlang des südlichen Rheins. Die Tigermücken, wissenschaftlich Aedes albopictus, stellen den Verein vor eine neue Aufgabe.
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben sich die Tigermücken ja schon viel mehr ausgebreitet, als wir das vorher vermutet haben. Inzwischen ist es in Berlin und Stuttgart und überall. Der Klimawandel geht so schnell voran, was diese Dinge betrifft, vor allen Dingen die reduzierenden Faktoren, nämlich kein Frost im Winter und lange anhaltende Sommerwärme. Ja, das mögen die. Die beiden Faktoren zusammen helfen den Tigermücken extrem gut. Ja.
Die Tigermücken stechen zu allen Tageszeiten und sind deshalb besonders lästig. Aber das ist nicht der Hauptgrund, weswegen die KAPS gegen sie vorgeht.
Wir haben natürlich im Hinterkopf immer das Thema mit der Gesundheit. Es gibt insgesamt über 20 Viruskrankheiten, die übertragen werden können von den Tigermücken. Wir machen jetzt keine gesundheitliche Panik, aber wir sehen den Dingen auch offen in die Augen. Letztes Jahr hat es in Frankreich 69 Fälle von Chikungunya-Krankheit gegeben. Ja? Und das waren lokale Fälle jetzt von Leuten, die sich am Ort infiziert haben.
Die Forschenden sprechen von klimasensitiven Erregern, Viren und Bakterien, die sich wegen des Klimawandels stärker vermehren und leichter ausbreiten. Viele ihrer Überträger ernähren sich von Blut. Wenn die Konzentration des Erregers hoch genug ist, tragen sie ihn von einem Organismus zum nächsten. Höhere Temperaturen und mildere Winter begünstigen Stechmücken oder Zecken, die Krankheiten übertragen können. Außerdem vermehren sich bei größerer Wärme fast alle Erreger stärker. Deshalb verlängert sich die sogenannte virämische Phase, in der eine Ansteckung möglich ist.
Die sind nicht alle gleich gefährlich, aber manche von den Krankheiten wie Dengue-Fieber oder Chikungunya-Fieber oder eben auch Westnil können auch sehr heftig verlaufen mit hämorrhagischen Fieber bis hin zu Gehirnhautblutungen und allen möglichen Geschichten.
Tropenkrankheiten wie Gelbfieber, Dengue, Chikungunya oder Zika. Bisher traten in Deutschland nur eingeschleppte Fälle auf, mitgebracht von Rückkehrern aus südlicheren Regionen. Anderswo in Europa beginnen solche Krankheiten bereits zu zirkulieren, sagt Klaus Stark vom Robert-Koch-Institut. Er leitet den Fachbereich, der sich mit tropischen Krankheiten beschäftigt.
Beispielsweise in Italien gab es 2 größere Chikungunya-Virus-Ausbrüche in den letzten Jahren. Und auch in Südfrankreich, Spanien, auf dem Balkan gibt es immer wieder kleinere Ausbrüche von zum Beispiel Dengue-Fieber. Und das kann eben auch in Deutschland dann passieren.
Anders ist die Situation beim West-Nil-Fieber. Diese Krankheit können auch heimische Stechmücken übertragen. So geschehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen.
In Deutschland haben wir seit 2019 erste Erkrankungsfälle bei Menschen, wo die Übertragung tatsächlich hier stattgefunden hat. Und gerade bei West-Nil-Virus ist natürlich auch wichtig, dass die Bevölkerung informiert ist, dass die Ärztinnen und Ärzte informiert sind. Wenn es eben unklares Fieber in diesen Regionen gibt oder wenn es Fälle von Hirnhaut oder Gehirnentzündung gibt, dass man dann eben dran denkt, eine Untersuchung auf West-Nil-Virus zu veranlassen.
Noch sind die jährlichen Erkrankungszahlen gering. Sie liegen im niedrigen zweistelligen Bereich. Das liegt allerdings auch daran, dass die Krankheiten meist mild verlaufen. Laut Robert-Koch-Institut infiziert sich nur etwa jeder 100. Patient schwer. Dann befällt das Virus Nervenzellen oder Gehirn. Die ersten Krankheitszeichen sind Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen.
Was wir an Fallzahlen sehen, das ist natürlich die Spitze des Eisberges. Also man muss sicher davon ausgehen, dass man um den Faktor 40, 50 mehr Infektionsfälle insgesamt hat. Man kann keine Diagnose stellen allein aufgrund der Krankheitssymptome.
Das Feld der klimasensitiven Krankheitserreger ist unübersichtlich. Diverse Tropenkrankheiten von Chikungunya bis Zika, die Frühsommermeningitis FSME, die von Zecken übertragen wird, neuartige gesundheitsschädliche Pilze, Vibrionen in der Ostsee, die schwer behandelbare Wundinfektionen auslösen können, Salmonellen und Campylobacter-Bakterien in Lebensmitteln, die Magen-Darm-Erkrankungen verursachen. Viele Experten glauben, dass das Chikungunya-Virus sich als erstes bemerkbar machen wird. Prognosen sind schwierig und mit Ausnahme der FSME, gegen die es eine wirksame Impfung gibt, fehlen gezielte Behandlungen und Gegenmaßnahmen.
Hallo.
Zurück nach Ketsch am Rhein. An einem Brunnen, an dem die Friedhofsgäste ihre Gießkannen auffüllen, nimmt Hans Jährentrup eine Probe.
Ja, das kann man schön nicht. Da sind jetzt keine Larven drin.
Er läuft weiter durch den Friedhof, sucht nach Brutstätten.
Wir sehen überall die Blumentöpfe. Sind ein großes Thema in solchen Friedhöfen. Vor allen Dingen auch sehr viele versteckte. Wir sprechen von kryptischen Brutstätten. Das sieht erstmal nicht so aus, kann aber durchaus sein, dass da unten Wasser steht. Der hat jetzt einen Abfluss hier, zumindest an der Seite. Da ist jetzt nichts drin, aber das weiß man vorher nicht. Deshalb müssen wir immer gut schauen.
Die Tigermücke aus Deutschland wieder ganz zu vertreiben, hält der Biologe für unmöglich.
Es wird unsere Aufgabe sein, im Sinne der Gesundheitsvorsorge den Bestand so niedrig zu halten, dass das Infektionsrisiko gering ist. Das wird eine gigantische Aufgabe für die Gemeinden, für die Städte, für die Länder, für die Gesundheitsbehörden natürlich werden. Aber wir müssen einfach was dafür tun, dass die Leute nicht krank werden dann.
Die exotischen Erreger sind nur eine der neuen Herausforderungen.
Das ist ein Schlüsselthema und es wird uns über Jahrzehnte beschäftigen. Es wird nicht mehr weggehen.
Martin Herrmann ist Vorsitzender der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Der Verein vernetzt Personen und Organisationen aus dem Gesundheitssystem, um die Anpassung voranzutreiben. Denn der Klimawandel beeinflusse die Gesundheit auf ganz unterschiedliche Weisen.
Hitze ist eben nur ein Beispiel. Wir haben natürlich bei Extremwettern viele Verletzte. Wir haben Menschen, die ertrinken. Wir haben Menschen, die an der Hitze sterben. Wir haben Traumata, psychische Traumata. Und wir wissen, dass durch die Biodiversitätsverluste und Klimaerwärmung und die Verstädterung, dass wir der Natur immer mehr auf den Pelz rücken sozusagen, das führt dazu, dass das Pandemierisiko deutlich nach oben geht. Allergien nehmen stark zu. Die Allergene kommen früher, sie bleiben länger, sie sind aggressiver und während der Hitze wirkt sich stärker aus auf den Körper.
Die Aufzählung ist unvollständig. Eine zusammenfassende Studie der Universität Hawaii aus dem Jahr 2023 ermittelte 277 verschiedene Krankheiten, die der Klimawandel begünstigt. Manche Zusammenhänge sind einfach und leuchten unmittelbar ein, etwa die Belastung durch Hitzestress. Viele sind subtiler. Laborversuche haben etwa gezeigt, dass bei höheren Temperaturen Kolibakterien resistenter gegen Antibiotika werden. Diabetiker können Insulin schlechter verstoffwechseln. In manchen Fällen sind die Folgen sogar positiv. Mildere Winter wirken zum Beispiel Grippe- und Erkältungsviren entgegen. Unterm Strich aber sind die Folgen katastrophal. Gegen einige Probleme helfen recht einfache Maßnahmen. Gegen andere, etwa die potenziell pandemischen Zoonosen oder die neuartigen Pilzerkrankungen, fast keine. Hochsommerliche Temperaturen werden in der Berichterstattung immer noch gerne mit Aufnahmen vom Freibad und von eisschleckenden Kindern bebildert. Schönes Wetter eben. Aber anhaltende und starke Hitze hat eine hässliche Seite, denn dann sterben mehr Menschen. Die Sterblichkeit ist besonders erhöht bei Personen über 65 Jahren. Weniger stark, aber nachweisbar, bei Kindern unter 5. Die Übersterblichkeit im Jahr 2022 in Deutschland geht zu einem großen Teil auf die Monate Juli und August zurück. Aber die Statistiken zeigen noch etwas anderes. Bei gleichen Temperaturwerten sinkt die Sterblichkeit in Regionen, wo die Bevölkerung bereits Erfahrungen mit Hitzewellen gesammelt hat.
Wo wir uns gerade befinden, ist dieser Prozess, dass wir akzeptieren oder dass wir lernen, dass Hitze ein Problem ist.
Die Stadt Mannheim will sich systematisch auf Hitzewellen vorbereiten. Stefanie Müller vom Gesundheitsamt koordiniert die Aktivitäten.
Letztes Jahr hat es uns ja wirklich, waren wir mehr in einem Reaktions- als in einem Aktionsmodus leider, weil die Hitzewelle sehr schnell, sehr stark kam. Wir müssen Erfahrung sammeln, wir müssen auch tatsächlich schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Die Verwaltung konzentriert sich dabei auf diejenigen, die sich schlecht selbst helfen können. Ältere und Pflegebedürftige, Säuglinge und Kleinkinder, aber auch Behinderte, Suchtkranke und Wohnungslose.
Wenn wir uns die Obdachlosen anschauen, Wasser ist ein ganz wichtiges Gut. Die brauchen Wasser, die müssen trinken. Und teilweise haben sie nicht die Möglichkeit gehabt, an Wasser zu kommen. Es haben dann unsere Streetworker gemacht, dass die durch die Straßen gelaufen sind und Wasserflaschen verteilt haben. Solche Dinge, das war so die direkte Anpassung an die Hitze.
Vor 15 Jahren beschloss die damalige Bundesregierung die Anpassungsstrategie Klimawandel, die auch Empfehlungen für Hitzewellen enthält. Langfristig angelegt und sehr wirksam ist ein Umbau der Städte. Verschattungen öffentlicher Plätze, Flächen entsiegeln, Brunnen, die Trinkwasser bereitstellen und die Luft befeuchten. Kurzfristig braucht es Hilfe für den gefährdeten Teil der Bevölkerung. Noch einmal die angehende Ärztin Maren Reichel.
Dieses Aktive ist einfach wahnsinnig wichtig. Also Frau Müller kann vielleicht gerade in so einer Hitzeperiode eben nicht super aus ihrem vierten Stock runterlaufen und dann eben in der Praxis sagen, dass es ihr gerade nicht so gut geht vom Kreislauf her. Wenn man wirklich eine flächendeckende Versorgung der Patienten, vor allem dieser Patienten, die multimorbide sind, die immobil sind, die vielleicht allein daheim leben, gewährleisten will, dann braucht man eine Stärkung der hausärztlichen Versorgung. Also aktiv auch Termine einfordern. Wie geht's euch aktuell? Die Medikation überprüfen, ob das auch wirklich für die heißen Temperaturen eben noch ausgelegt ist in so einer Dosierung. Und dafür fehlt meiner Meinung nach aktuell auch einfach die Zeit.
Die Gesundheitsgefahren durch den Klimawandel wachsen und treffen auf ein Versorgungssystem, in dem Personal, Zeit und Ressourcen chronisch knapp sind.
Also wir haben aktuell eben Pflegepersonalmangel, wir haben auch einen Ärztemangel. Ehrlich gesagt, mir graut es manchmal so ein bisschen vom richtigen Arbeitsbeginn. Ich denke, wenn man das mit Herz macht, wird das schon alles funktionieren, aber so die Arbeitsbelastung, die reicht eigentlich schon aus. Da ist es dann wirklich schwierig zu sagen, und jetzt, bevor ich jetzt wirklich heimfahre, gehe ich noch vorbei und helfe da noch ehrenamtlicher.
Das Mannheimer Gesundheitsamt empfiehlt im Hitzeaktionsplan Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, bei dauerhaft hohen Temperaturen mehr Personal einzusetzen. Das soll sicherstellen, dass Patientinnen und Bewohner genügend Flüssigkeiten zu sich nehmen. Ob solche Ratschläge tatsächlich umgesetzt werden, bleibt den Einrichtungen überlassen. Das reicht nicht, findet Martin Herrmann von der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit.
Es ist toll, dass Sie das da haben, diesen Plan, aber zum Beispiel in den Kliniken Mannheim ist es bisher nicht umgesetzt. Die haben keine Hitzeschutzbeauftragten.
Und Mannheim ist immer noch eine Ausnahme. Nur 9 weitere Städte und 4 Bundesländer in Deutschland haben bisher einen Hitzeaktionsplan erstellt. Wo es welche gibt, stehen Aufklärung und Information im Vordergrund. In Mannheim hat die Stadt eine Karte mit kühlen Orten erstellt, erzählt Stefanie Müller vom Gesundheitsamt.
Wir haben zusammen mit den BürgerInnen gesammelt, wo sie sich denn im Sommer aufhalten, wo sie sich abkühlen können. Und wichtig war natürlich auch zu schauen, wo man wirklich kostenfrei, frei zugänglich gehen kann. Also so unsere Stadtparks oder eben auch Museen oder Kirchen, auch solche Orte.
Frankreich geht wesentlich weiter. Nachdem der Hitzesommer 2003 schockierende Todeszahlen brachte, beschloss die Regierung ein nationales Programm. Die französischen Gemeinden kontaktieren alle alleinstehenden Menschen über 60. Bei Bedarf kommen Sozialarbeiter vorbei. Rathäuser und Büchereien richten gekühlte Aufenthaltsräume ein. Deutschland dagegen setzt weiter auf Freiwilligkeit. Städtische Maßnahmen werden bisher in der Regel aus Projektmitteln oder mit Forschungsgeldern finanziert. Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimaschutz und Gesundheit fordert mehr Entschlossenheit.
Es muss schneller gehen, weil die Zeit läuft uns davon. Wir müssen handeln. Ich meine, das ist ganz klar. Wenn eine Notsituation ist, dann können wir jetzt nicht so tun, als wäre da keiner.
Das Argument fehlende finanzielle Mittel lässt Martin Herrmann nicht gelten.
Wenn eine Hitzekatastrophe da ist, dann kann man ja nicht sagen, wir haben jetzt die Zeit, nicht uns darum zu kümmern. Es sind eben viel höhere Opferzahlen als zum Beispiel bei Fluten. Dramatisch viel höhere Opferzahlen. Deswegen ist es ein Skandal, dass jemand noch sagt, ja, wir haben die Ressourcen, nicht Verantwortung zu übernehmen. Das kann nicht sein. Das ist genau diese Verschlafenheit, die wir in Deutschland bisher noch haben, bezogen auf Hitze, die wir sehr schnell ändern müssen.
Im Juni kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an, den Hitzeschutz ausbauen zu wollen. Vielleicht wird er nun doch zu einer Pflichtaufgabe der Gesundheitsämter, so wie in Frankreich. Maßnahmen wie die Einrichtung von Kälteschutzräumen ab bestimmten Temperaturen würden geprüft, heißt es aus dem Ministerium. Bis Ende des Jahres soll ein entsprechender Maßnahmenkatalog fertig sein. 2023 wird wahrscheinlich wieder Rekorde bei den Durchschnittstemperaturen bringen. Höchste Zeit, sich darauf vorzubereiten, findet Maren Reichel.
Ich glaube einfach, dass die Patientenzahlen ansteigen werden. Und das ist natürlich schon erschreckend und deswegen ist es aktuell an der Zeit zu handeln. Wir als Berufsgruppe müssen da unseren Teil leisten, dass wir einfach besser gerüstet sind.
Welche gesundheitlichen Folgen der Klimawandel haben wird, ist kaum vorherzusehen. Das hängt ab vom Ausmaß und der Geschwindigkeit der Erwärmung, die ihrerseits unabsehbare klimatische und ökologische Auswirkungen zur Folge haben werden. Es handelt sich um ein komplexes Gefüge, sagt Elke Hertig, Professorin für regionalen Klimawandel und Gesundheit an der Universität Augsburg. Als Beispiel nennt sie die Wasserversorgung.
Gerade im Bereich der Trinkwasserqualität sehen wir bereits einige Veränderungen, nicht nur durch die steigenden Temperaturen, sondern eben auch durch die zunehmende Trockenheit, was sich dann auf die Trinkwasserqualität auswirken kann. Der Klimawandel wirkt sich ja nicht nur direkt über die Veränderung der Temperaturen aus und der Zunahme von weiteren Wetterextremen, sondern eben auch indirekt über die Veränderung in den Ökosystemen. Also zum Beispiel Änderungen im Bereich der Biodiversität.
Gegenwärtig steuert die Welt auf mindestens 2 Grad höhere Temperaturen zu als im vorindustriellen Durchschnitt. Je wärmer es wird, desto schlechter werden die Luft und die Versorgung mit hochwertigen Nahrungsmitteln. Welche Krankheitserreger werden sich durchsetzen? Wie werden sich chronische Krankheiten verändern? Diese Rechnung hat zu viele Unbekannte. Die Menschheit betritt unbekanntes Gebiet. Deswegen betonen viele Mediziner, die wichtigste Maßnahme ist es, die Erwärmung zu verlangsamen.
Man muss einfach ganz klar sagen, dass Klimaschutz Gesundheitsschutz ist. Je stärker wir es schaffen, den Klimawandel zu begrenzen mit all seinen großen Auswirkungen, umso vorteilhafter ist es für die Gesundheit, denn dann müssen wir uns nicht so stark anpassen. Nur eine gesunde Umwelt ermöglicht auch die Gesundheit des Menschen.
Anpassung ist notwendig und möglich, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad.
Diagnose: Klimawandel. Wie die ökologische Krise unsere Gesundheit bedroht. Das war ein Feature von Matthias Becker. Es sprach Max Urlacher. Technik: Martin Eichberg. Regie: Stefanie Lasey. Redaktion: Martin Mayer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.